Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Sportgespräch, das sich heute mit der Leichtathletik im weitesten Sinne beschäftigt. Der Fall Birgit Dressel und seine Konsequenzen, so könnte man dieses Sportgespräch die folgenden 30 Minuten in etwa überschreiben. Ich möchte zunächst unsere Studiogäste begrüßen und dabei natürlich Ladies First. Ich begrüße Ingrid Thyssen, die aktiven Sprecherin der deutschen Leichtathletik, ehemalige Meisterin, Rekordhalterin im Speerwerfen, dann den Präsidenten Dr. Eberhard Munzert und als meinen Kollegen und sehr sachverständigen Kollegen darf ich vorstellen Robert Hartmann. Frau Thyssen, als Birgit Dressel am 10. April starb, Birgit Dressel, eine unserer besten Mehrkämpferinnen, da kam Betroffenheit auf bei den Athleten, grassierte für einige Zeit sogar Angst. Sie haben sich zusammen mit Gabi Bußmann, einer Kollegin, hingesetzt, haben einen offenen Brief an Professor Kral, den medizinischen Betreuer der bundesdeutschen Leichtathletik, geschrieben. Und für mich ganz besonders, man muss vielleicht schon sagen, ergreifend war der Satz, der unter anderem in dem Brief stand: Um des sportlichen Erfolges willen nehmen wir viel auf uns. Das Risiko, unser Leben zu verlieren, gehört nicht dazu. Nun ist der Fall Birgit Dressel immer noch ungeklärt. Man weiß noch nicht, woran Birgit Dressel wirklich gestorben ist. Wir wollen auch diesen Fall zum Anlass nehmen, zu diskutieren, zu erörtern, was in der bundesdeutschen Leichtathletik, was die medizinische Betreuung angeht, nicht in Ordnung ist, was man tun kann, was man vielleicht unbedingt tun muss. Warum haben Sie sich spontan zu so einem Brief, der ja nun wirklich viele Gemüter erregt hat, entschlossen? Haben Sie wirklich die nackte, blanke Angst gehabt nach dem Tod von Birgit Dressel?
Ja, also zunächst mal hatten wir den Professor Kral darum gebeten, jetzt mal genau die Ursache zu ergründen, woran die Birgit jetzt letztendlich gestorben ist. Das sind ja bisher nur Spekulationen. Dann haben wir uns dagegen gewehrt, dass in Verbindung mit dem Tod von Birgit Dopinggerüchte aufkamen. Und was wir dann noch gerne verbessert sehen wollen, ist das medizinische Betreuungssystem in der Bundesrepublik, jetzt nicht nur auf die Leichtathletik bezogen, sondern allgemein. Wobei es an für sich wenig wahrscheinlich ist, dass die Birgit jetzt ein Opfer schlechter medizinischer Betreuung geworden ist. Nur regional fehlt es halt an qualifizierten Sportmedizinern oder Orthopäden. Die Birgit ist normalerweise immer nach Freiburg gefahren zum Arzt ihres Vertrauens und hatte jetzt gedacht, ja, wegen einer Lappalie-Hexenschuss brauchst du nicht unbedingt 300 Kilometer weit zu fahren. Suchst du mal einen Orthopäden in deinem Heimatort auf und es besteht dann halt immer die Gefahr, dass dieser Arzt nicht genau weiß, welche Medikamente ein Athlet vorher bekommen hat, ob eventuell Unverträglichkeiten auftreten können. Und möglicherweise war das bei der Birgit Dressel der Fall. Das müssen wir jetzt noch abwarten.
Herr Dr. Munzert, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man Sie kennt, dass auch Sie der Fall Birgit Dressel sehr betroffen gemacht hat, dass das für Sie in Ihrem noch relativ neuen, jungen Amt eine Erkenntnis war, die Sie geschockt hat. Sie gehen sicherlich nicht blauäugig durch die Welt, aber so etwas sozusagen im eigenen Hause hat Sie wahrscheinlich auch sehr nachdenklich gestimmt.
In der Tat. Und ich habe ja bei der Trauerfeier für Birgit Dressel gesagt, es ist mir noch nie so schwer gefallen, Worte zu finden, um das überhaupt zu verstehen, zu verdeutlichen. Trost gibt es dort nicht. Und jetzt muss unser ganzes Bemühen sein, aufzuklären, was hier wirklich vorlag und daraus dann entsprechende Rückschlüsse zu ziehen, soweit erforderlich. Und jetzt möchte ich mal versuchen, dieses Problem in einen etwas größeren Rahmen zu stellen. Es ist ja nicht nur ein Problem der Leichtathletik oder des Sportes allgemein, sondern es ist insgesamt auch ein medizinisches Problem. Medikamente nehmen viele Bundesbürger, werden Bundesbürger verabreicht und die Frage der Verträglichkeit stellt sich letztlich für jeden. Für mich als Juristen gibt es mehrere denkbare Ansatzpunkte. Erstens, was hatte es mit der Spritze auf sich? Zweitens, warum konnten Ärzte, ihr nicht helfen? Drittens, wie ist es mit dem Abwehrsystem von Hochleistungssportlern oder bestimmten Menschen gegen bestimmte Medikamente? Viertens, hat man vielleicht in früheren Jahren auch, das ist mir auf Fragen von Ärzten gesagt worden, vielleicht auch ein Medikament bekommen, das die Immunität herabsetzt. Dann wissen wir, das wäre der fünfte Punkt, dass Athleten und Bundesbürger ganz allgemein sogenannte Aufbaustoffe zu sich nehmen, Vitaminpräparate und ähnliches. Da ist die Frage, wie weit ist das verträglich? Das hat alles noch gar nichts bis hierher mit Doping zu tun, denn Aufbaupräparate werden ja in vielen Fällen ärztlich sogar verordnet, auch unseren Athleten. Und dann kommt erst die Grenze des Dopings, dass unzulässige Wirkstoffe aufgenommen werden. Da gibt es bei uns im Verbande seit mindestens einem Jahrzehnt ganz klare Regeln. Doping ist verboten, die Wirkstoffe sind bekannt, es gibt eine Dopingliste und es werden bei allen großen Leichtathletikveranstaltungen auch Dopingkontrollen durchgeführt. Und ich möchte davor warnen, bevor wir das genaue Untersuchungsergebnis kennen, nun einen dieser denkbaren Fälle nach vorn zu spielen. Und es kommt ja bei allem noch hinzu, wie wirken diese verschiedenen Möglichkeiten mit der hier gegebenen Spritze zusammen? War das die Ursache? Ich habe noch mal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Die sagen, wir werden das ganz gründlich untersuchen. Einen Termin des Untersuchungsergebnisses können wir im Augenblick noch nicht nennen. Wir haben als Deutscher Leichtathletikverband die Staatsanwaltschaft gebeten, das Untersuchungsergebnis, sobald es vorliegt, zur Kenntnis zu bekommen, um dann anzusetzen, wo sind Verbesserungen erforderlich.
Vorgetage stand in der Zeitung, dass Josef Neckermann einen alten Vorschlag von Professor Klümper aufgenommen hat, einen Gesundheitspass für die Athleten einzuführen. Der Gesundheitspass soll also sicherstellen, dass der jeweils behandelnde Arzt weiß, welche Medikamente der Athlet während der Monate vorher eingenommen hat. Bei Birgit Dressel war es so, dass sie innerhalb der letzten 3 Monate vor ihrem Tod war in längeren Trainingslagern in Neuseeland, in Südspanien und in Südportugal. Die erste Frage taucht dann auf, was schreiben Ärzte dort rein? Haben die Medikamente andere Bezeichnungen und so weiter? Die Frage, die sich hier erhebt, ist einfach, hat ein Gesundheitspass wirklich die Bedeutung, kann der die Probleme lösen, wenn wir mal unterstellen, dass ein Athlet ja auch mal verbotene Mittel nimmt, also dann sind wir wieder bei Doping. Herr Dr. Munzert, wie stehen Sie zu diesem Thema Pass, Gesundheitspass?
Gesundheitspass ist sicherlich eine der Überlegungen mit, die man anstellen müsste. Aber wir haben ja als Leichtathletikverband, glaube ich, schon vor 7 Jahren so etwas mal eingeführt. Es hat sich nicht in dem Maße bewährt, weil dann die Vollständigkeit, aus welchem Grunde auch immer, nicht gegeben war. Auch ein Arzt vergisst dann mal in der Hitze des Gefechtes die Eintragung. Sicherlich ist es gut, ob mit Pass oder ohne Pass, wenn auch jeder Athlet, vielleicht auch jeder Bürger, für sich in einer Kladde Buch führt darüber, was hat er verabreicht bekommen, was hat er genommen. Das müsste dann aber vollständig sein. Für mich steht auch ein ganz anderes Problem zur Diskussion, das nämlich, was bei Frau Thyssen anklang, mit dem Arzt 300 Kilometer entfernt, das dichte Netz, sagen wir mal, von Stützpunktärzten. Man kann dieses Risiko der wechselnden Arztbetreuung dann vermindern, wenn man sehr ortsnah einen Arzt seines Vertrauens ständig zur Verfügung hat. Und ich glaube, dass es der richtige Ansatzpunkt ist, des BAL, wenn zum Beispiel mit den Olympiastützpunkten auch dieses medizinische Netz verbessert werden soll.
Frau Thyssen, wäre das für Sie ein erster wichtiger Schritt, dieser Pass, der natürlich dann entsprechend ja, weiter verbessert werden müsste? Ist das ein Anhaltspunkt für Sie? Ist das ein positives Geschehen aus dem Ganzen, was wir da diskutiert haben?
Ja, wir als Athleten hatten das auch schon in Erwägung gezogen. Vielleicht auch noch in Verbindung mit einer Art Allergiepass. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwierig zu realisieren, wenn sich jeder Athlet jetzt bei einem Spezialisten untersuchen lassen muss auf verschiedene, was weiß ich, Unverträglichkeiten von Medikamenten oder Lebensmitteln. Aber das wäre vielleicht mal ein erster Ansatzpunkt. Und auch dieser Athletenpass, dass halt jeder behandelnde Arzt einträgt, was für Medikamente der Athlet gespritzt bekommen hat oder auch so verordnet bekommen hat.
Ich möchte noch mal zum Arzt des Vertrauens zu sprechen zurückkommen. Professor Klümper in Freiburg betreut sicherlich weit über die Hälfte der bundesdeutschen Nationalmannschaft in der Leichtathletik. Wie kommt es, dass ein Mann, der also an der Peripherie der Bundesrepublik wirkt, eine solche Stellung sich erworben hat? Ist er so gut oder gibt es einfach zu wenige Sportärzte, die in der Materie Hochleistungssport bewandert sind?
Also zum Ersten muss ich sagen, dass der Professor Klümper wirklich ein ausgezeichneter Arzt ist. Er war früher selber mal Zehnkämpfer, hat natürlich auch Jahre gebraucht, bis er sich das Wissen angeeignet hat, was er jetzt besitzt, hat sehr viele Erfahrungen gesammelt, hat an der Front gearbeitet, war immer oder häufig mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und ein Problem ist natürlich, dass es zu wenig qualifizierte Ärzte gibt. Es ist vielleicht auch ein Problem der Ausbildung. Es kann sich heute jeder Sportarzt oder Sportmediziner schimpfen, der einige Wochenendlehrgänge besucht hat. Aber ich glaube, dass der meiner Meinung nach nicht fähig ist, einen Leistungssportler optimal zu betreuen, weil er einfach noch nie mal auf einem Fußballplatz war oder in einem Leichtathletikstadion oder auch mal bei so einem guten, berühmten Arzt assistiert hat.
Herr Dr. Munzand?
Es ist ja überhaupt erstaunlich, dass die Sportmedizin in unserer medizinischen Ausbildung praktisch nicht vorhanden ist. Wir haben 20 Millionen Mitglieder in den Sportvereinen, darüber hinaus nochmal eine Millionenzahl von Joggern. Man kann fast sagen, 2/3 der Bundesbürger sind irgendwie sportlich tätig. Sport ist Lebensbestandteil, aber nicht in der medizinischen Ausbildung. Da wird ein ganz bestimmter Lebensbereich ausgespart. Und es wäre schon wichtig, dass in die Approbationsordnung die Sportmedizin als ein Ausbildungsbereich mit aufgenommen wird.
Aber das ist vor kurzem erst wieder abgelehnt worden.
In der Tat, aber wir können uns, glaube ich, damit nicht zufrieden geben. Willi Weyer als ehemaliger Präsident des DSB hat diese Frage mit großem Engagement immer wieder auf die Tagesordnung gebracht. Ich möchte annehmen, dass der bedrückende Fall Birgit Dressel auch nochmal ein Ansatzpunkt sein wird für DSB, NOK. Sporthilfe hat ja schon mal die Dinge angesprochen, um die Bedeutung der Sportmedizin in der allgemeinen Medizin. Jeder Bürger kann ja irgendeine Sportverletzung haben, wieder stärker ins Blickfeld zu rücken. Und man muss heute feststellen, wir haben keine sportmedizinische Ausbildung und viel zu wenig Sportmediziner. Das ist einfach eine Frage der Freiwilligkeit, der Weiter- und Fortbildung von Interessierten.
Der Kölner Sportmediziner Professor Wilder Hollmann, seit jüngstem auch Präsident des Weltsportärzteverbandes und auch Vorsitzender des Deutschen Sportärzteverbandes, ist zwar, was diese Frage angeht, nicht gerade optimistisch, aber er hat hier bei uns auch im Deutschlandfunk gesagt, dass er also alles daran setzen wird und will, dass Sportärzte in Zukunft eine gute Ausbildung erfahren. Also er ist da in Gesprächen und er hat gesagt, also noch ist da zumindest Morgenröte am Horizont. Man kann das also weiterverfolgen. Das wird er mit Nachdruck auch tun. Frau Thyssen, wenn man jetzt also hört, dass Angst hierzulande bei den Athleten, nicht nur wahrscheinlich bei den Leichtathleten, umgeht, So muss man doch vielleicht sagen, auf der einen Seite fordern wir oder schwärmen auch schon teilweise von dem mündigen Athleten. Auf der anderen Seite passieren dann Dinge, wo man sagt, ja, war da der Athlet nicht mündig genug? Wie sehen Sie denn das Problem? Sie haben doch die Möglichkeit und auch die Chance, hierzulande A, zu dem Arzt Ihres Vertrauens zu gehen, B, sich von dem Arzt beraten zu lassen. Und ich glaube, man kann doch diese These aufstellen, dass keinem Athleten, keinem Hochleistungssportler in der Bundesrepublik gegen seinen Willen etwas gegeben wird, was ihm schaden könnte. Oder glauben Sie, dass auch da noch eine Grauzone besteht und Athleten von Medizinern, wir wollen jetzt hier keine Namen weder von Athleten noch von Medizinern nennen, irgendwas gegeben wird, wovon er nicht weiß, was es ist und was ihm schaden könnte?
Nein, das glaube ich nicht. In der Bundesrepublik oder jetzt bei uns im Verband, bei unseren Athleten ist es so, dass die sich mit dem Arzt ihres Vertrauens unterhalten können. Der Arzt nimmt sich sehr viel Zeit, also jetzt beispielsweise ein Professor Klümper oder ein Professor Kral in Essen bespricht alles mit dem Athleten. Der Athlet kann fragen, was bekomme ich jetzt gespritzt oder was bekomme ich an Medikamenten verordnet. Und wenn der Athlet es halt ablehnt, irgendein Medikament zu bekommen, dann wird das auch durch den Arzt nicht verabreicht. Ein Problem ist noch, wenn die Birgit Dressel jetzt zu einem anderen Arzt hingegangen ist und hat vielleicht gesagt, hören Sie mal zu, ich habe bisher gegen Rückenbeschwerden dieses oder jenes Medikament verordnet bekommen, könnten Sie mir das gleiche verabreichen? Sehr wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass der Arzt es auch vielleicht abgelehnt hätte, dass er seine Methode für besser hält. Und das habe ich also schon vielfach erlebt, dass ich zu einem Arzt gegangen bin in der näheren Umgebung, habe ihn gebeten, genau die Mischung jetzt beispielsweise bei mir ins Kniegelenk zu spritzen, die ich gewohnt bin zu bekommen. Und er hat sich einfach dagegen gewehrt, weil er sagte, wenn irgendwelche negativen Erscheinungen danach auftreten, das kann ich einfach nicht verantworten. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass die Ärzte untereinander nicht zusammenarbeiten.
Es gibt also diesen Tourismus, Athletentourismus zu den vielleicht zwei Ärzten. Das kostet unheimlich viel Zeit, viel Geld auch, aber das soll ja keine Rolle spielen. Wir bekommen also jetzt die Olympiastützpunkte und für die Leichtathletik, so wie ich es sehe, haben die nur einen Sinn, wenn es dort Orthopäden gibt. Das heißt, es gäbe demnächst zwei für jeden Stützpunkt. Es sollen Ultraschallgeräte vielleicht dazukommen und so weiter. Die Einrichtung, Professor Klümper sagt, für 10 Olympiastützpunkte brauchen wir 20 Millionen Mark. Das ist alles gut und schön, aber wir haben dann immer noch nicht die Fachkräfte, die Ärzte des Vertrauens. Und das scheint also der wichtigste Punkt vielleicht zu sein. Wie lange, Herr Dr. Munzer, meinen Sie denn, dauert es, bis bei jedem Olympiastützpunkt Ärzte tätig sind, die eben das Grundwissen haben, das sie vermittelt bekommen, eben von Leuten wie Klümper oder Kral oder von mir aus auch Wilder-Hollmann?
Ja, Herr Hartmann, hierauf kann ich leider keine zuverlässige Antwort geben. Wir haben hier die Erscheinung, dass in Frankfurt ein gutes sportmedizinisches Zentrum ist, aber der Orthopäde immer noch auf sich warten lässt. Und da haben wir eine absolute Mangellage. Und wir als Deutscher Leichtathletikverband haben den Olympiastützpunkten insbesondere unter dem Gesichtspunkt der ortsnahen, besseren medizinischen, physiotherapeutischen Betreuung unserer Athleten zugestimmt. Wir legen gar nicht so entscheidenden Wert darauf, dass Neubauten irgendwo kommen. Sicherlich in Hamburg fehlt eine Halle für ganz Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordniedersachsen. Aber das Wichtigste ist die Athletenbetreuung. Und dazu gehört, da muss ich mich dann leider wiederholen, dass wir die sportmedizinische Ausbildung insgesamt mit einem anderen Stellenwert schon an der Universität versehen. Wenn es nur dem Zufall überlassen bleibt, ob jemand sich mit sportmedizinischen Fragen befasst oder nicht, dann werden wir auf dem Gebiete noch länger warten müssen, als wir ohnehin wohl schon warten müssten.
Ich habe überhaupt den Eindruck, dass im bundesdeutschen Sport die Immobilie das goldene Kalb war. Jeder Stadtfürst oder Landesfürst oder wer auch immer hat sich ein wunderbares Stadion hingestellt, eine tolle Halle für zig Millionen, aber investiert in den Athleten selbst, wird in unserem Land komischerweise sehr wenig. Wenn ich also jetzt mal die DDR als Gegenpol nehme, dort die trainieren in Hallen und in Schwimmbecken, die noch aus der Vorkriegszeit stammen, aber das Drumherum, die Betreuung des Athleten durch Trainer, durch Sozialwarte, durch Ärzte ist perfekt, im Gegensatz zu uns, die wir uns eigentlich um den Athleten selbst und das Wohlergehen letztlich um den Weg hin zur Leistung, zur gesicherten Leistung, den sind wir nicht gegangen.
Ja, vielleicht ist der Athlet oder wie der Mensch in unserer Gesellschaft überhaupt zu einseitig gesehen worden. Der Sport ist ja nicht losgelöst von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen. Das Materielle hat bei uns eine große Rolle gespielt. Aber dass der Mensch ein Wesen aus Körper, Geist und Seele ist, das ist in manchen Bereichen verloren gegangen. Und jetzt mal beim Athlet haben wir möglicherweise im deutschen, bundesdeutschen Sport zu sehr auf die rein körperlichen Werte abgestellt, Training, aber die begleitenden Maßnahmen, Sozialbetreuung, medizinische Betreuung sind dahinter zurückgeblieben. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, das ist erkannt. Zumindest glaube ich, dass es bei uns im Verband klar erkannt ist. Aber da ist Nachholbedarf.
Professor Donecke, der bundesdeutsche, ja, ich nenne ihn mal Dopingjäger Nummer 1, sicherlich auch einer der Experten in der Welt auf diesem Gebiet, hat auf die Frage, ob denn dieser Athletenpass ein guter Weg wäre, gesagt, sicherlich, aber das ist noch nicht alles. Er setzt sich seit einiger Zeit vehement dafür ein, dass nicht nur bei großen Wettkämpfen Dopingkontrollen durchgeführt werden, sondern auch im Training, wie es schon in England und in einigen skandinavischen Ländern der Fall ist. Frau Thyssen, was halten Sie denn davon? Es gibt ja da viele Bedenken juristischer Art. Dann sagen viele Leute, ja, das kostet doch einen Haufen Geld, das sollte man lieber in die Athleten investieren. Würden Sie denn, und es hat wahrscheinlich auch schon eine Rolle bei Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen gespielt, vorbehaltlos zustimmen, wenn also irgendwann beim Training ein Medizinmann, sage ich es mal, auftaucht und ja eine Dopingprobe nimmt, eine Blutprobe, eine Urinprobe? Wäre das ein Weg zum sauberen Sport oder sagen Sie, ja, dann wird es nur bei uns gemacht, im Ostblock nicht, das dann wieder einseitig? Wie stehen Sie zu diesem viel diskutierten Problem?
Also es wäre schon, glaube ich, ein geeigneter Weg zum sauberen Sport. Aber wie Sie schon gesagt haben, dann wird es bei uns im Westen durchgeführt. Und ich glaube nicht, dass Professor Donecke da in den Ostblock hineinkommt und da Proben im Training nehmen kann. Ich meine, das sind jetzt Spekulationen, man kann niemandem etwas unterstellen, dass dort mit unerlaubten Mitteln gearbeitet wird. Aber es ist doch augenscheinlich, dass wir in einigen Disziplinen arg hinterherlaufen oder hinterherwerfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann der Unterschied noch größer wird.
Wie sieht denn das der Jurist Dr. Munzert? Das ist sicherlich ein schwieriges Problem.
Ja, die Erklärung, dass Doping ein absolut unerlaubtes Mittel ist, ist bei uns Beschlusslage. Das können Sie in unseren Richtlinien nachlesen und danach wird auch gehandelt. Es ist natürlich schon heute schwierig, die großen Wettkämpfe einschließlich der Grand Prix-Sportfeste laufend zu kontrollieren. Und das ist dann eine Frage der Umsetzungsmöglichkeiten. Wir haben leider muss ich sagen, jetzt nochmal aufgrund dieses traurigen Ereignisses von Birgit Dressel in alle Richtungen zu denken. Wir haben unsere Ärzte beauftragt, Professor Kral als den leitenden Verbandsarzt, uns in jeder Hinsicht Ratschläge zu geben. Ich sehe das gar nicht so sehr als juristisches Problem an. Ich glaube, da könnte man drüber wegkommen, indem man sagt, jemand, der in einem Verband sich sportlich engagiert, muss dann in diesem Regelwerk sich auch außerhalb des Wettbewerbes zurechtfinden, ist die Frage der Machbarkeit letztlich. Und irgendwo ist das ja nicht nur ein medizinisches Problem, sondern ein ethisches Problem. Wir sprechen viel über Fair Play. Fair Play heißt also gleiche Startchancen. Der Idealzustand wäre der, wenn man erreichen könnte, dass nach diesen Regeln auch im Trainingssystem in der ganzen Welt verfahren würde, dann könnte man wieder von Fair Play wahrscheinlich reden.
Aber das werden wir, wie wir hier alle am Tisch sitzen, wahrscheinlich leider nicht mehr erleben.
Ja, die Frage an Herrn Dr. Monsert wäre jetzt noch, wie ständen denn Aussichten in den internationalen Gremien, dieses Thema nochmal anzudiskutieren? Wir wissen, dass ein neuer, frischer Wind aus der Sowjetunion weht, das Wort Glasnost, Durchsicht ist in aller Munde. Könnte es denn nicht sein, dass man mit der Sowjetunion mal ins Gespräch kommt, eben, dass man generell einige Personen rausguckt, die mit einem Passepartout überall hin können? Wir wissen ja auch von sowjetischen Athleten, dass sie zum Beispiel das Kinderturnen stark verurteilt haben. Wir wissen von einem sowjetischen Gewichtheber, dass er gewettert hat gegen Anabolika. Es wäre eine Frage, das jetzt vielleicht bei den nächsten Zusammenkünften mal zu sondieren. Denn der Westen kann immer davon profitieren, meine ich.
Das meine ich auch. Also das Gespräch ist nun mal ganz wichtig, um Dinge weiter voranzubringen. Und dass da eine Öffnung denkbar ist, haben andere Erscheinungen gezeigt. Wir haben im vergangenen Herbst in Rom den Europäischen Leichtathletikkongress gehabt. Da standen auch Fragen des Dopings und der Dopingkontrolle insbesondere auf dem Programm. Aber man merkt doch, dass dieses Thema offen zu diskutieren vielen schwerfällt. Und da wird man nur mit Beharrlichkeit und vielleicht auch mit etwas diplomatischem Geschick vorankommen. Schwierige Fragen, zu denen dieser Bereich sicherlich gehört, müssen meines Erachtens im Vorfeld sorgfältig ausgelotet werden. Die heutige Schlagzeile bringt uns da gar nichts. Das muss aus innerer Überzeugung von allen getragen werden.
Frau Thyssen, nun haben wir viele Dinge angesprochen, die im Argen liegen, die nicht optimal sind im bundesdeutschen Spitzensport, speziell jetzt in der Leichtathletik. Man muss doch auf der anderen Seite vielleicht auch sagen, dass sich die medizinische Betreuung in den letzten Jahren doch erfreulicherweise und auch notwendigerweise geändert hat. Also es ist doch jetzt so, dass bei Lehrgängen im Ausland, bei trainingsbegleitenden Maßnahmen, wie sie jetzt im Frühjahr in den südeuropäischen Ländern stattgefunden haben, Ärzte dabei sind, Physiotherapeuten. Ich glaube, da hat sich doch schon etwas getan, was auch zeigt, vielleicht auch den Athleten und auch ein bisschen Mut gibt, wir sind nicht mehr so alleine gelassen wie früher. Man erwartet von uns nicht nur Medaillen, sondern man ist auch bereit, peu à peu, es geht viel zu langsam, aber doch etwas zu tun. Also es hat sich doch was getan, es hat sich was bewegt.
Ja, wir wollten dem Verband auch keinen Vorwurf machen. Es hat sich schon einiges gebessert. In die Trainingslager fahren jetzt in erster Linie Physiotherapeuten mit. Ab und zu mal ein Arzt, wie jetzt der Dr. Hubmann, der auch aus Freiburg kommt. Der ist mit den Zehnkämpfern nach Lanzarote gefahren. Und das ist, glaube ich, schon ein Weg der verbesserten medizinischen Betreuung. Nur wird es, glaube ich, immer schwierig bleiben, Ärzte freizustellen. Es fehlt dann jemand vor Ort in Freiburg oder Essen. Da sehe ich an für sich das Problem. Oder auch bei den Physiotherapeuten, die haben größtenteils eine eigene Praxis. Und dann da für den Zeitraum Ersatz zu besorgen, wo die entsprechenden Personen dann mit ins Trainingslager fahren.
Man sollte mal ein Wort des Dankes auch sagen. Diejenigen, die wirklich den ärztlichen oder physiotherapeutischen Bereich betreuen, sind ja mehr oder weniger ehrenamtlich tätig, wie Kampfrichter, Trainer und Betreuer auch. Die bringen bares Geld mit, wenn sie sich der Betreuung der Athleten annehmen. Und das wissen wir. Wir wären ja sehr glücklich, wenn wir in unserer Schatulle ein bisschen mehr Geld hätten, um jetzt verbandseigene Ärzte oder Masseure anstellen zu können. Das haben wir nicht. Da muss dann eben vom Bund her, vom DSB, vom Bundesausschuss für Leistungssport, die entsprechende Voraussetzung geschaffen werden. Und irgendwo habe ich auch gelesen, dass da wohl eine gewisse Hoffnung besteht, dass der Bund diese Dinge stärker stützt als bisher.
Ich darf mich sehr herzlich für die Diskussion bedanken. Ich hatte gesagt, dass wir versuchen, Konsequenzen aus dem Fall Dressel zu diskutieren. Natürlich gibt es in diesem Fall kein Patentrezept, keine Patentlösung, aber vielleicht hat es doch den einen oder anderen Denkanstoß in dieser Richtung gegeben. Ich verabschiede mich von Ihnen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, und wünsche Ihnen noch einen recht schönen Abend. Auf Wiederhören.